Das Thema unserer Predigt lautet geeint, Apostelgeschichte 15. Das Thema ist die Einheit der Gemeinde und den Umgang mit Uneinigkeit. Wenn man das extra zum Thema macht, dann könnte das ja ein Hinweis darauf sein, dass das mit dem Geeintsein nicht selbstverständlich ist. Ich habe mal von zwei Theologen gehört, unterschiedlicher Konfession, sehr unterschiedlicher Meinung, die einen engagierten Disput sich miteinander stritten. Und am Ende einer langen, kontroversen Diskussion sagte einer von den beiden zu dem anderen, ach, wissen Sie, Herr Kollege, wir sollten uns nicht streiten, denn wir dienen ja beide dem gleichen Herrn. Sie dienen ihm auf Ihre Weise und ich diene ihm auf seine Weise. So kann man mit Uneinigkeit umgehen. Ich kann mir noch andere mögliche Strategien bzw. Nicht-Strategien vorstellen, wie man mit Uneinigkeit umgeht. Die eine Möglichkeit ist das unversöhnte Gegeneinander. Ich musste immer an Methuselix denken aus den Asterix-Heften. Ich bin ja erklärter Fan von Asterix. Methuselix ist der alte Greis, der in dem gallischen Dorf von Asterix und Obelix wohnt, mit der sehr jungen, gut aussehenden Frau und der immer so ein bisschen liebenswert vor sich hin grantelt. Und in einem Heft kommen neue Bewohner von außerhalb in das Dorf und lassen sich da nieder. Und die Dorfbewohner sind alle ein bisschen skeptisch. Und dieser alte Methuselix sagt zu seiner Frau, du kennst mich ja, ich habe nichts gegen Fremde. Viele meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden da sind nicht von hier. Das ist das unversöhnte Gegeneinander. Die nächste Möglichkeit ist das unversöhnte Schweigen. Da habe ich an folgende Szene gedacht. Eine Familie, Vater, Mutter, zwei, drei kleine Kinder sind auf dem Weg nach draußen, müssen zu irgendeinem wichtigen Termin, zum Beispiel zum CT-Gottesdienst. Und kurz bevor sie aufbrechen, geraten zwei der Kinder in einen Streit über eine nebensächliche Sache, irgendwie über Spielzeug oder so, und beide sind ganz erbittert, haben Tränen in den Augen, und die Eltern wissen, vorbildliche Erziehung würde jetzt darin bestehen, zu den Kindern auf Augenhöhe zu gehen und ihre Wünsche zu spiegeln und dann dem anderen im Gespräch nahezubringen und so, dass sie beide zusammen zu einer guten Lösung finden. Das Problem ist nur, in 3 Minuten müssen alle im Auto sitzen. Deswegen funktioniert das nicht. Und deswegen sagt einer der Erziehungsberechtigten einen Satz, den man nicht sagen sollte, den es aber, glaube ich, häufiger gibt, nämlich, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört zu streiten, gibt es nachher keine Gummibärchen. Soll man nicht sagen, wirkt aber. Habe ich so noch nicht gesagt, aber ich glaube, dass das wirkt. Ein paar Minuten später sitzt die ganze Familie im Auto, die Kinder schweigen, aber sie schweigen unversöhnt. Das ist unversöhntes Schweigen. Das ist die nächste Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, mit Uneinigkeit umzugehen, und jetzt mal ganz ohne Witz, das ist, glaube ich, eine in Gemeinden recht verbreitete Möglichkeit. Das ist das nur scheinbar versöhnte Nebeneinander. Sind alle fröhlich miteinander, gucken sich nett an, aber sie sind nur scheinbar versöhnt. Sie haben bestimmte Schwierigkeiten niemals ausgesprochen. Unser Text, der die Grundlage unserer Predigt heute bildet, zeigt einen anderen Weg. Nämlich ein Miteinander, ein echtes Miteinander. Nicht, weil die Unterschiede zwischen Christen egal wären, sondern weil wir gemeinsam auf Jesus schauen. Zuerst auf Jesus. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann merke ich genau dadurch ganz schnell, was wirklich wichtig ist. Welche Streitereien nötig sind. Und welche eigentlich ziemlich egal sind. Ich halte auch Streit aus, wo es nötig ist, wenn ich auf Jesus schaue. Heißt es nicht, dass es keinen Streit mehr gibt. Ich halte den aus, wo er notwendig sein kann. Und das vielleicht das Wichtigste, ich werde selbst verändert. Dadurch, dass ich auf Jesus schaue, werde ich selbst zu einem Menschen, der eher mit anderen einig sein kann. Womit fing das Ganze an? Mit, in Apostelgeschichte 15, mit einem schönen Problem. Nächste Folie. Ein schönes Problem. Es war vor etlichen Jahren, da war ich noch im Reisedienst der Studentenmission in Deutschland tätig, so eine Art regionaler Studentenpastor, habe 14 Studentengruppen im Nordwesten Deutschlands betreut. Eines Morgens kam ein Anruf von einem der Leiter, studentischen Leiter einer dieser Gruppen an einem dieser Orte, und der sagte, Matthias, wir haben ein Problem, der Raum, in dem wir uns als Gruppe treffen, reicht nicht mehr aus, wir sind zu viele. Und ich sagte spontan, das ist ja ein schönes Problem. Genauso ein Problem liegt auch in diesem Text vor, ein schönes Problem. Paulus und Barnabas sind auf Missionsreise unter Nichtjuden, unter Heiden. Sie erzählen Menschen nicht jüdischer Herkunft, von Jesus Christus und diese Menschen kommen zum Glauben, geradezu in Scharen und freuen sich, dass sie auch mit dabei sind. Sie nehmen die Botschaft an, aber dann passiert das, was in den ersten beiden Versen von Apostelgeschichte 15 erläutert wird. Ich lese die mal vor. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Das heißt, da treten Kritiker auf von Paulus und Barnabas, die tappen in die typische Falle von Kritikern des Evangeliums seit 2000 Jahren. Sie sagen nämlich, Jesus und. Sie sagen, ja, Jesus, das ist toll, dass ihr zum Glauben an Jesus gefunden habt und jetzt müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Das ist toll, dass ihr das verstanden habt, das mit Jesus. Aber wisst ihr, die Beschneidung muss schon auch noch dazukommen, sonst reicht das nicht. Jesus und. Das ist das Kennzeichen von Lehren, die das Evangelium verdrehen. Jesus und noch was anderes. Was hinzukommen muss, damit ich Gott zufrieden stelle. Und sie tappen in die Falle des Wenn, dann. Sie sagen, nur wenn du dieses oder jenes tust, dann ist Gott zufrieden mit dir. Nur wenn du dich zusätzlich zum Glauben an Jesus noch beschneiden lässt und die alttestamentlichen Reinheits- und Speisegebote einhältst, dann ist Gott zufrieden mit dir. Aber der Kern unseres Glaubens ist, Jesus reicht. Jesus reicht aus. Wenn ich an Jesus glaube, dann reicht das. Das Vertrauen auf Jesus rettet mich. Das ist alles, was nötig ist. Nichts weiter. Und auch Christen verstehen das verständlicherweise oft nicht so ganz, dass das wirklich reicht. Es war auch vor etlichen Jahren, da habe ich bei einem Studentengottesdienst über das Gottesbild des Evangeliums gesprochen und davon geschwärmt, dass Gott uns liebt, ohne Bedingungen zu stellen. Hinterher kam eine Frau auf mich zu, die hatte so ein diplomatisches Lächeln auf dem Gesicht, wo ich dachte, na. Und sie sagte, ich wollte nur mal nachfragen, du hast das wahrscheinlich nicht so gemeint, aber du klangst gerade so, als ob man für Gottes Liebe überhaupt nichts tun müsste. Und ich sagte, doch, doch, du hast mich schon ganz richtig verstanden. Du musst für Gottes Liebe nichts tun. Du kannst für Gottes Liebe gar nichts tun. Du kannst sie dir nicht verdienen. Natürlich wird dich Gottes Liebe verändern. Sie stellt dein Leben auf den Kopf. Du entwickelst neue Bedürfnisse und tust ganz viel. Na klar, die Bibel ist voll davon. Aber es gibt keine Vorbedingungen, keine Vorleistungen, die du erbringen kannst oder müsstest. Wie reagieren also Paulus und Barnabas auf diese Kritiker, die sagen, Jesus ja, aber Jesus und Beschneidung, sonst reicht es nicht. Sie sagen nicht, ach, weißt ihr, könnte nicht beides irgendwie stimmen? Wisst ihr, für euch ist das halt so, das mit der Beschneidung, das ist okay so, aber für uns ist das eben anders. Können wir nicht so auch versöhnt miteinander sein? Beides stimmt irgendwie? Nee. Nee. Die geben Kontra. Ganz kräftig Kontra. Das Evangelium von der reinen Gnade Gottes in Jesus Christus ist ihnen zu wichtig, als dass sie auch nur einen Millimeter davon abweichen möchten. Aber sie lassen es nicht dabei, dass sie Kontra geben, sondern sie suchen sich Rat von außen, Beratung von anderen. Und so schicken sie Vertreter beider Seiten nach Jerusalem. Paulus und Barnabas und Vertreter ihrer Kritiker gehen beide nach Jerusalem, um bei der Urgemeinde, bei den Leitern der Urgemeinde Rat zu holen, wie sie jetzt mit diesem Streit umgehen sollen. Und Paulus und Barnabas können schon unterwegs nicht den Mund halten. Die ganze Zeit unterwegs nach Jerusalem von Antiochia aus reden sie immer davon, wir gehen nach Jerusalem, weil sich die Nichtjuden zu Jesus bekennen. Übrigens, doch toll, oder? Also letztens habe ich schon wieder, das die ganze Zeit erzählen sie davon. So treffen sie in Jerusalem ein und der Streit geht gleich wieder los. Vers 4 und folgende, als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als einen Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Also, beide Gruppen treten auf und beide Gruppen bringen für ihre Ansicht gute Gründe vor. Die Pharisäer waren ja nicht einfach nur irgendwie Starkköpfe, sondern sie haben das Alte Testament zitiert. Und das sind ja zunächst mal sehr gute Gründe. Wäre ich damals einer der Apostel gewesen, wie hätte ich reagiert? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, das ist gar nicht so einfach. Denn es geht bei der ganzen Geschichte, bei diesem Streit um Jesus ja oder Jesus und Beschneidung, da geht es ja nicht um ein Thema, das man in Koalitionsverhandlungen lösen könnte. Dadurch, dass man jedem so ein bisschen nachgibt und dann finden alle zu einer Einigung, sogar Christian Lindner. Wobei der wahrscheinlich gar nicht das größte Problem war. Es geht hier nicht. Es geht hier. Ich halte jetzt lieber den Mund. Es geht hier nicht um Koalitionsverhandlungen, sondern es geht im Glauben um die Wahrheit. Um das, was von Gott her tatsächlich gilt. Das heißt, mindestens einer, muss sich bewegen. Und zwar nicht aus Taktik, sondern aus echter Einsicht. Wer wird das wohl sein? Nächste Station, Petrus, was ich gelernt habe. Wenn jemand eine Meinung vertritt, ist das aus meiner Überzeugung dann besonders eindrücklich, wenn derjenige beide Seiten eines Themas kennt. Ich bin seit ungefähr 9 Jahren Vegetarier. Ich war vorher 36 Jahre lang kein Vegetarier und ganz entschieden kein Vegetarier. Ich habe Witze gemacht darüber. Ich kenne sie heute noch. Vegetarier leben auch nicht länger. Sie sterben nur gesünder und sehen dabei älter aus. Dann habe ich ein Buch über Massentierhaltung gelesen und dann ist mir der Appetit auf Fleisch vergangen und ich habe mich dabei ertappt, dass ich kein Fleisch mehr essen möchte. Und ich erinnere mich noch an eins der ersten Grillfeste mit meinen damaligen Kollegen, die mich fassungslos angestarrt haben. Sag mal, veräppelst du uns jetzt gerade oder was? Und ich behaupte aber, dass es dann besonders eindrücklich ist, wenn jemand eine Überzeugung vertritt, der beide Seiten kennt. Und genau das macht Petrus hier. Petrus ist ja eine der Säulen der Urgemeinden, von Anfang an mit Jesus unterwegs gewesen, tief verwurzelt im Alten Testament, kennt die Schriften wie seine Westentasche, ein enger Vertrauter von Jesus. Und der tritt jetzt auf und sagt Folgendes, Vers 7 und folgende. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschiede zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Mit anderen Worten, Petrus sagt, Leute, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, wie schwer mir das gefallen ist. Erinnert euch vielleicht an diese Stelle, Apostelgeschichte 10, wo Petrus diesen Traum hat von den unreinen Tieren, mit denen er sich auf einmal befassen soll. Und Gott macht ihm damit klar, du sollst jetzt mit Menschen Gemeinschaft haben, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen, als du es kennst. Und Petrus sagt, ich habe genau das erlebt, dass auch Nicht-Juden zum Glauben an Jesus kommen. Und ich habe gemerkt, ihr Glaube ist echt. Und ich weiß, das hat mein eigenes Denken auf den Kopf gestellt. Aber es stimmt. Und bei näherem Hinsehen, auch wenn scheinbar ein Widerspruch besteht zu dem, was Petrus von Kind auf gelernt hat über das Alte Testament, in der Tiefe steht das, was Gott jetzt hier unter den Heiden tut, im Einklang mit dem, was er schon seit Urzeiten angekündigt hat. Tief im Alten Testament steckt diese Verheißung, eines Tages kommen auch die Nichtjuden, auch die Heiden zu Gott. Schon bei Abraham ist davon die Rede, dass Gott zu ihm gesagt, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, in dir werden gesegnet sein alle Völker. Das ist also eine Sicht, die tief im Alten Testament in den Anfängen der Geschichte des Glaubens verwurzelt ist. Und Petrus merkt, eigentlich ist das, was aus meiner Sicht scheinbar so neu ist, schon lange Gottes Plan gewesen. Das heißt, es ist neu für die Jünger, was hier passiert. Aber es ist nicht neu für Gott. Und genau das bemerkt auch die nächste Säule der Urgemeinde, die jetzt auftritt, nämlich Jakobus. Jakobus, was ich vorschlage. Ich war lange Zeit an einem meiner früheren Wohnorte Mitglied einer landeskirchlichen Gemeinde, die missionarisch sehr aktiv war, die viele neue Formate ausprobierte, Jugendgottesdienste, alternative Gottesdienste und so weiter. Und in dieser eigentlich eher traditionellen Gemeinde waren eine ganze Reihe älterer Leute, die saßen so in der letzten Bank, und manche von denen hatten Schwierigkeiten mit dem, was da passierte, weil ihnen das halt zu neu war und zu laut. Und ich habe dann mit einer von diesen älteren Leuten gesprochen, einer ganz liebenswerten älteren Dame, und deren Augen leuchteten. Und sie erzählte mir sinngemäß, also mein Ziel ist ja, das ist ja auch nicht, was hier so alles passiert. Aber ich sag immer zu meinen Leuten, die hier mit mir in der letzten Bank sitzen, ich sag immer, wenn die sagen, ach, das ist ja so laut und muss das jetzt alles wieder so anders sein und was soll denn das Schlagzeug? Ich sag immer zu denen, hör mal, diese jungen Leute, die leben Jesus. Das ist doch das Wichtigste. Komm, freu dich doch darüber. Solche Leute gibt's in jeder Gemeinde, die so eng mit Jesus verbunden sind, dass sie erkennen, wo Jesus drinsteckt, auch wenn es von außen ganz anders aussieht. Die wahrhaft Frommen sind Leute, die merken, wo Gott am Werk ist, auch wenn es für sie zunächst mal ganz anders aussieht. Und genau so ein wahrhaft Frommer ist in diesem Text Jakobus. Er ist nämlich jemand, der mit dem Neuen auch ganz schön am Ringen ist. Dem fällt das nicht leicht zu sagen, jetzt sollen auf einmal Leute zur Gemeinde dazugehören, die nicht unsere Reinheitsgebote einhalten und nicht beschnitten sind. Aber er merkt dennoch, das kommt von Gott. Vers 13 und folgende. Als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon, also Petrus, hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Juden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Und dann zitiert er den Propheten Amos, der auch davon spricht, dass eines Tages auch die Nichtjuden nach Gott fragen werden. Und Jakobus macht einen Vorschlag. Er sagt, wir wünschen uns, dass auch die Nichtjuden, die an Jesus glauben, zur Gemeinde dazugehören, und wir wollen es ihnen nicht zu schwer machen. Und deswegen entheben wir sie des Beschneidungsgebots. Wir sagen, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen und ihr müsst auch nicht all die Reinheits- und Speisegebote einhalten. Es gibt nur so ein paar Mindestanforderungen. Das sind mehr pragmatische Anforderungen. Die brauchen wir, damit wir überhaupt als Heiden und Juden miteinander zusammenleben können. Sie sollen nämlich Folgendes vermeiden. Zitat aus Vers 20. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Also kein Götzendienst, keine Unmoral, kein Genuss von Blut, kein Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch. Jetzt vermute ich mal, die ersten beiden Sachen sind relativ klar. Keine Götzen anbeten, keine Unmoral. Bei Luther steht hier das Wort Unzucht, und das ist auch eine ganz passende Übersetzung. Ehrlich gesagt, im Griechischen steht nämlich hier das Wort Porneia, und das ist ein Sammelbegriff für alle Formen von gelebter Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das ist eine Vorstellung, die im ganzen Alten Testament und auch im Neuen Testament einhellig ist, die von Jesus nirgends relativiert wird. Wenn überhaupt, dann wird sie zugespitzt. Ja, so ist es gemeint. Also, die ersten beiden Dinge sind für Menschen, die die ganze Bibel kennen, vielleicht relativ klar. Kein Götzendienst, keine Unmoral. Aber wie ist das mit kein Genuss von Blut oder von nicht ausgeblutetem Fleisch? Müssen wir uns jetzt auch darauf einstellen. Ich bin ja persönlich kein Freund von Blutwurst, das ist, glaube ich, klar geworden. Aber vom Rest des Neuen Testaments her ist deutlich, das sind Anforderungen, die an die Heiden gestellt werden. Die sind nicht nötig für ihr Heil, sondern es sind pragmatische Notwendigkeiten fürs Zusammenleben. Das ist ganz praktisch nötig gewesen, damit Juden und Nichtjuden überhaupt miteinander essen können. Juden würden sich nicht an einen Tisch setzen, an dem blutiges Fleisch dargereicht wird. Und wenn die miteinander Gemeinschaft haben wollen, dann müssen sie darauf Rücksicht nehmen. Das ist also notwendig für die Gemeinschaft und nicht fürs Heil. Das ist ein kleines bisschen so, wie wenn ich mit einem Raucher zusammen Mittag esse. Ich will ihm nicht das Rauchen verbieten, er soll nur nicht während des Mittagessens in mein Gesicht pusten. Das ist vielleicht kein guter Vergleich, aber das ist der einzige, der mir eingefallen ist. Der Rat greift genau diesen Vorschlag auf. Nächste Folie. Und macht daraus die Lösung. Die Lösung. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Sie machen sich genau diesen Vorschlag zu eigen und senden eine Delegation nach Antiochia, wo dieser Streit am Schwelen war, mit einem Brief. Und dieser Brief ist ein Meisterwerk an der Verbindung von Klarheit und Einfühlung. Er ist zugleich ganz klar und ganz einfühlsam. Ich zitiere aus diesem Brief, Vers 23 und folgende. die Apostel und die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem an die nichtjüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Zilizien. Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen, eine Delegation unserer Gemeinde zu euch zu schicken. Jetzt springe ich ein bisschen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, Vers 28. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen. In der Luther-Übersetzung klingt es ehrlich gesagt noch cooler. Da steht nämlich, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Ein großer Satz. Den wollte ich schon immer mal sagen. Abends zu meinen Kindern. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch jetzt ins Bett zu schicken oder so. Aber ganz ernsthaft, hier geht es natürlich um weit mehr als nur um einen menschlichen Kompromiss. Sondern es geht darum, dass Gottes Geist wirkt und eine echte Einigung bewirkt hat. Eine Einigung, bei der die Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden. Es ist also nicht so, dass sie sich alle nachher selig anlächeln und sagen, ach wisst ihr, im Geist sind wir schon eins, aber hintenrum sind sie immer noch am Stänkern und werfen sich feindselige Blicke zu. Sondern es ist eine echte Einigung durch den Geist gewirkt. Nochmal, Vers 28, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch von diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig. Und nun lebt wohl. Soweit die Lösung, um das Miteinander von Juden und Nichtjuden in der Gemeinde zu ermöglichen. Was heißt das für uns? Manche Menschen lesen diesen Text und sagen dann ganz schnell, seht ihr, die haben sich auch geeinigt, also sollten wir auch auf jeden Fall Streit vermeiden. Nein, das ist nicht die Folgerung. Denn wir können nicht einfach irgendwas aus der Bibel rausgreifen und es blind auf unsere Situation übertragen, auch wenn die Rahmenbedingungen ganz anders sind. Ich musste immer an das Tagebuch eines frommen Chaoten denken von Adrian Pless, also ein satirisches, fiktives Tagebuch über eine ganz fromme Gemeinde. Da tritt ein ganz, ganz, ganz frommer Mensch auf, der sagt eines Tages, ich habe den Eindruck, Gott schickt mich in den Nahen Osten. Und die anderen in der Gemeinde sind ganz erfreut und sagen, na, das ist ja toll, und wie bist du denn zu diesem Eindruck gekommen? Und er sagt, das ist verrückt. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, ist da vom Nahen Osten die Rede. Ich weiß nicht, ob das als Begründung ausreicht. Also es geht nicht darum, etwas blind zu übertragen, sondern es geht darum zu fragen, in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 15, worauf haben sie sich da eigentlich geeinigt und wie haben sie das gemacht und was heißt das für uns? Drei Punkte. Erstens, nächste Folie, Jesus ist für alle da. Sie haben festgestellt, dass Jesus da ist für die Juden und für die Nichtjuden und für alle Völker, alle gesellschaftlichen Gruppen. Und deswegen ist alles das, was Gemeinde Jesu Christi sein will, in seiner DNA missionarisch. Oder es ist nicht Gemeinde. Gemeinde, wenn sie Gemeinde Jesu Christi sein will, ist immer missionarisch. Das heißt, sie ist sich immer sich selbst nicht genug. Sie ist immer dafür da, dass noch andere dazukommen. Es reicht nicht, dass wir es hier nett haben miteinander, sondern wir sind dafür da, damit andere Leute hier zu Jesus finden. Und meine Erfahrung ist, aus rund 30 Jahren engagierten Christsein, dass diese gemeinsame missionarische Vision viel stärker eint als noch so viele kirchliche Einigungspapiere. Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die das gleiche Ziel haben, Menschen zu Jesus zu führen, das rüttelt wie von selbst zurecht, was ist eigentlich wichtig, worüber müssen wir uns streiten, was ist auch nicht so wichtig, was können wir auch nebeneinander stehen lassen. Wenn wir uns in unserer missionarischen Vision einig sind, ist das eins der besten Mittel, um echte Einheit zu bewirken. Jesus ist für alle da. Zweitens, nächste Folie, deswegen dürfen wir dabei sein. Denn wir alle, jedenfalls soweit ich weiß, sind ja nicht jüdischer Herkunft. Und deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass wir auch zur Gemeinde Jesu Christi gehören können. Im Neuen Testament ist das eine ganz schön schwierige Geschichte, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Es ist sowieso reine Gnade, dass wir Christen sein können. Und es ist nochmal eine besondere Gnade, dass wir auch als Nicht-Juden zur Gemeinde von Jesus Christus dazugehören können, obwohl wir nicht beschnitten sind und nicht alle jüdischen Reinheits- und Speisegebote einhalten. Und deswegen, wenn euch Leute das nächste Mal fragen, sagt mal, ihr sagt doch immer, die Bibel ist Gottes Wort. Ich habe da im Alten Testament was über Speisegebote gelesen und Reinheitsgebote und Beschneidung. Warum setzt ihr das eigentlich alles nicht um? Was sagen wir dann? Wir sagen nicht, ach weißt du, das muss man aus dem Kontext raus verstehen, das ist irgendwie zeitbedingt. Nein, wir sagen Apostelgeschichte 15. Weil in Apostelgeschichte 15 steht, dass Heidenchristen sich nach alledem nicht richten müssen. Nach den moralischen Geboten des Alten Testamentes schon, nach den moralischen Richtlinien schon. Aber nicht nach den Reinheits- und Speisegeboten. Danach müssen wir uns nicht richten, weil das in Apostelgeschichte 15 unter der Führung des Heiligen Geistes so beschlossen wurde. Deswegen dürfen wir dabei sein. Drittens und letztens, wir sind in der Sache klar und im Miteinander lieb. Das haben wir ja gesehen. Bei dieser Einigung zwischen Juden und Nichtjuden bleiben ja ein paar Vorschriften bestehen. Und zwar ganz pragmatisch, damit die miteinander Mahlzeiten haben können. Aber der Kern bleibt, es gibt für das Heil keine Voraussetzungen, es gibt keine Vorbedingungen, die ich erfüllen muss. Es gibt Folgen der Nachfolge Christi, Dinge, die sich in meinem Leben verändern, wenn ich an Jesus glaube. Aber es gibt keine Vorleistung, die ich erbringen muss, um zu beweisen, dass ich es wert bin. Und in dieser Sache waren Paulus und Barnabas von Anfang an ganz klar und sie blieben es bis zum Ende. Auch wenn sie pragmatisch zu Einigungen gefunden haben, blieben sie im Kern ihres Anliegens ganz klar. In der Sache klar und im Miteinander lieb. Und ich habe keinen besseren gefunden, um das auf den Punkt zu bringen, als Martin Luther. Letzte Folie. Darum sei ein Christ, was den Glauben angeht, voller Stolz und Trotz. Schlechthin nichts, was dem Glauben zuwider ist, lasse er zu. Keinem weiche auch nur um Haaresbreite. In der Liebe aber weicht ein Christ und duldet alles. Da ist er nämlich nur ein Mensch. Dazu helfe uns Gott. Amen.